HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz zu einer Hörbuchzeit, die vornehmlich mit Hörbüchern zu neuen Romanen bekannter Autoren aufwartet, als da wären Peter Stamm, Daniela Krien und Eva Menasse. Und wie gewohnt gibt es auch wieder eine Perle aus dem derzeitigen Hörbuchangebot für Kinder und Jugendliche. Beginnen wir mit Peter Stamm. Der Schweizer Autor gehört seit rund zwei Jahrzehnten schon zu den zuverlässig und zuverlässig gut schreibenden Gegenwartsautoren mit seinem ganz eigentümlichen Stil, in dem es ihm fast immer gelingt, sein Publikum in seine Geschichten so einzuwickeln, dass fast etwas Magnetisches von ihnen ausgeht. Seine Figuren leben in der Regel im Hier und Jetzt, sind ganz gewöhnliche Menschen, die sich aber häufig selbst fremd werden, was wohl auch ein Teil der Anziehungskraft der Stoffe von Peter Stamm ausmacht. Zuletzt haben wir hier das Hörbuch zu seinem Erzählungsband »Wenn es dunkel wird« vorgestellt. Nun geht es wieder um einen Roman und wie immer in diesen Fällen übernimmt Christian Brückner als Sprecher. Der Roman heißt »Das Archiv der Gefühle«. Dorothee Meyer-Karweg, wer legt hier ein Archiv der Gefühle an?
Ein Mann, ein Ich-Erzähler. Und er wird beschrieben als ein Mensch, der so leicht autistische Züge trägt, also keinen großen Kontakt zu anderen sucht. Inzwischen arbeitslos blickt er auf die vergangenen 40 Jahre zurück, auf sein Arbeitsleben und seine große Liebe. Und er merkt, es muss sich etwas ändern in seinem Leben, das er nie so recht ausgelebt hat.
Nie so recht ausgelebt. Was bedeutet das? Zumindest deutet es auf Begonnenes hin, das nicht weitergeführt wurde oder werden konnte. Ist das etwa die Fährte?
Ja, so genau ist es. In der Schule war er nämlich in eine Mitschülerin verliebt, Franziska, die dann als Fabienne Karriere macht, als Sängerin. Sie waren in der Schule befreundet und einmal hat er ihr sogar seine Liebe gestanden. Doch da hat sie ihm zu verstehen gegeben, dass sie nicht verliebt sei. Das war eine schwere Zurücksetzung, über die er eigentlich dann nie mehr recht hinweggekommen ist. Die Freundschaft blieb allerdings. Also zu Beginn ihrer Karriere hat er sie sogar zu ihren Auftritten begleitet. Die zwei waren da recht vertraut miteinander, aber eben kein Paar. Ja, hätte es was werden können. Er erinnert sich später an eine besondere verpasste Chance. Nach längerer Zeit, sie bastelt an der Karriere, er studiert in Frankreich, treffen sie sich in den Bergen. Und dazu hören wir einen Ausschnitt, gelesen eben von Christian Brückner.
Ich betrachte Franziska, versuche ihre Blicke zu deuten, ihr Lächeln, ihre Bewegungen. Bin ich deine Jugendliebe, von der du nicht einmal den Namen verrätst? Liebst du mich doch? Darf ich dich noch einmal küssen? Wartest du darauf, dass ich es tue? Du hast mich nichts davon gefragt, sagt Franziska. Du hast mir von deinem Jahr in Paris erzählt, von deinem Studium, deinen Zukunftsplänen. Ich war einsam in den Bergen und hatte mich so auf diesen Tag gefreut, aber ich hatte den Eindruck, es sei kein Platz für mich in deinem Leben, in deinen Plänen. Und dann hast du mich einfach so stehen lassen. Wir haben den Postbus genommen, sind am Bahnhof in Chur ausgestiegen, es ist dunkel. Der letzte Zug, mit dem ich es noch zurück in die Stadt schaffen würde, fährt in wenigen Minuten. Du kannst auch bei mir übernachten, sagt Franziska. Hat sie das wirklich gesagt? Aber ich muss morgen um 8 zu einem Seminar. Du bist ja ein ganz Gewissenhafter, sagt sie und lächelt ironisch. Nicht gewissenhaft, sage ich, aber wir sind nur zu siebt. Es würde auffallen, wenn ich fehle. Ich habe nur nie gefehlt. Was rede ich für einen Unsinn? Dabei denke ich die ganze Zeit nur daran, wie ich es drehen kann, um doch noch hier zu bleiben, um bei Franziska zu übernachten, ohne den Eindruck zu erwecken, ich wollte mehr. Aber ich will ja mehr. Und während ich noch um Worte ringe, sagt sie, dann komm gut heim, dreht sich um und geht. Der Schaffner pfeift und ruft, einsteigen, und ich laufe zum Zug, steige ein und fahre durch die Nacht zurück ins Unterland.
Das war Christian Brückner mit einem Ausschnitt aus Das Archiv der Gefühle von Peter Stamm. Der Ich-Erzähler erinnert sich hier eben an diese vertane Gelegenheit. Seine Gefühle zu Franziska hat er von da an verschlossen, sozusagen archiviert. Er hatte danach zwar noch Beziehungen, aber die waren alle sehr oberflächlich. Er wird dann Archivar bei einer Zeitungsredaktion und seine Aufgabe ist es dort, Artikel aus Publikationen auszuschneiden und aufzukleben und zu archivieren. Und es ist natürlich auch seine Aufgabe, Artikel über Fabienne zu sammeln. So weiß er alles von ihrer Karriere und all ihren Liebhabern. Doch irgendwann braucht man ihn nicht mehr. Inzwischen ist ja alles digital und dann wird er entlassen.
Arbeitslosigkeit nach so vielen Jahren, das ist in der Regel ein harter Einschnitt im Leben. Wie lässt Peter Stamm seinen Protagonisten damit zurechtkommen?
Also es ist nicht nur so, dass man ihn entlässt, sondern auch gleich das Archiv zum Altpapier geben will. Und er, ja, so eine Trotzreaktion, er nimmt dann das gesamte Archiv mit zu sich nach Hause. Das heißt, in das Haus seiner verstorbenen Eltern, wo er immer noch das Kinderzimmer bewohnt. Und er lässt den gesamten Keller mit Archivregalen vollstellen und macht dort mit dem Archivieren einfach weiter. Und von nun an zieht er sich also noch mehr zurück und lebt immer mehr in der Fantasie und in Erinnerungen.
Mag sein, dass ich mir irgendwann ein anderes Leben für mich ausgemalt hatte, dass ein anderes Leben für mich möglich gewesen wäre. Ich war ja nicht immer ein Einsiedler. Meine Versuche, ein normales Leben zu führen, sind einfach gescheitert. Das kann passieren und niemand ist schuld daran. Inzwischen lebe ich lieber mit meinen Erinnerungen, als dass ich neue Erfahrungen mache, die schlussendlich doch zu nichts anderem führen als zu Schmerz. Ich habe mir mein Leben nicht ausgesucht. Es hat sich so ergeben, aufgrund meiner Anlagen und zufälliger Begegnungen und Ereignisse.
Tja, das ist jetzt so eine Situation im Leben, wo es richtig kippen könnte. Also entweder wird der Ich-Erzähler völlig verschroben, also ein einsamer Kauz in seinem abstrusen Archiv, oder eben er bekommt doch nochmal die Kurve.
Peter Stamm ist ein Autor, Dorothee Meyer-Karweg, der seine Figuren in der Regel sehr mag und ihnen, und das habe ich in den letzten Jahren vermehrt festgestellt, immer wieder auch einen neuen Horizont gibt. Bleibt er bei dieser Linie?
Ja, so ist es wirklich auch diesmal. Also Peter Stamm hat ja zunächst auch einige Semester Psychologie und Psychopathologie studiert. Und das merkt man seinen Erzählungen und Romanen durchaus an. Er beschreibt oft dann Menschen, die psychisch so ein bisschen aus der Bahn geraten sind, so ein bisschen an der Grenze zum pathologischen Kratzen. Aber Sie haben recht, er lässt ihnen eine Chance zur relativen Gesundung und so ist es eben auch hier. Der Ich-Erzähler merkt eben, dass er wirklich was tun muss, wenn er nicht sein Leben ja regelrecht vergeuden will. Und er bemüht sich dann, aus der Einsamkeit rauszukommen und versucht, endlich wieder Kontakt zu Fabienne aufzunehmen nach 40 Jahren. Und diese Bemühungen werden hier sehr schön geschildert. Also es schwankt dann zwischen Verzagtheit und Mut, zwischen der Sorge, dass das Wiedersehen im totalen Desaster endet und der Hoffnung auf die große Liebe.
Ich traue mich kaum nach einem Happy End zu fragen, aber es wird wahrscheinlich ein End mit Aussicht zumindest geben, oder?
Ja, das Happy End ist für mich eigentlich schon dadurch gegeben, dass er seinen Kokon verlässt und Kontakt aufnimmt. Also die archivierten Gefühle hinter sich lässt, nicht mehr zurück, sondern nach vorne blickt, die Wirklichkeit an sich heranlässt.
Das klingt mal wieder nach einem echten Peter Stamm-Roman, also auch von der alten Güte. Ich bin immer wieder überrascht, was er immer wieder Neues herausholt, obwohl er seine Spur so wenig verlässt. Aber ich habe nie den Eindruck, dass dieser Mann sich mal auserzählt hätte.
Ja, genau. Also ich mag auch sehr seine Anti-Helden, die es ja so ein bisschen schwer im Leben haben. Und denen lässt Peter Stamm immer ihre Würde und er vermittelt einem, es ist eigentlich nie zu spät, sich und seinem Leben eine positive Wendung zu geben.
Ich sagte es eingangs, Sie haben es auch aufgegriffen und wir haben ihn auch zweimal gehört. Christian Brückner liest Peter Stamm, das ist schon seit jeher so. Sie haben vorhin gesagt, diese Figur, dieser Mann, dieser Archivar der Gefühle, der hat so ein bisschen was von einsamer Kauz und ein bisschen verschroben, zumindest droht er dahin abzugleiten. Ich glaube, das kommt sehr, sehr gut heraus bei der Interpretation von Christian Brückner.
Ja, diese Ruhe, diese Nachdenklichkeit von diesem Menschen, die spüre ich hier sehr stark. Christian Brückner, finde ich, geht sehr angenehm auf diesen Text ein. Er ist ja auch ein Meister im Pausensetzen. Und so kann man sich sehr gut im Kopf des Ich-Erzählers bewegen, sich richtig wohlfühlen da. Das ist so ein Ich-Erzähler, bei dem auch mitunter Fantasie und Realität miteinander verschwimmen. Das finde ich auch sehr reizvoll an diesem Text. Ich hatte viel Mitgefühl mit diesem Protagonisten, habe den Roman eben sehr gerne auch gehört, dank Christian Brückner. Es ist ein Roman, in dem man sehr viel über die Psyche eines einsamen Menschen erfahren kann.
Wir sprachen über Peter Stamm, das Archiv der Gefühle, mit dem Sprecher Christian Brückner. Das Hörbuch umfasst eine MP3-CD, das sind rund 5 Stunden Hörzeit, zum Preis von 24,95 € bei Argon, Edition Palando, erschienen. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und mit Daniela Krien geht es weiter. Eine Schriftstellerin, die in Leipzig einst Kulturwissenschaften studierte, seit 2010 als freie Autorin arbeitet und das mit einem großen Erfolg und einer stabilen und ich glaube auch immer weiter steigenden Anhängerschaft. So richtig bekannt wurde sie mit dem Roman Die Liebe im Ernstfall, der dann auch monatelang auf der Bestsellerliste stand. Ihren neuesten Roman, Der Brand, stellen wir heute als Lesung vor mit Dagmar Manzel. Dorothee Meyer-Karwick, in den vorigen Romanen von Daniela Krien, da ging es oft um Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind und die Wende mit all ihren Brüchen miterlebt und miterlitten hatten. Ist das auch das Thema Ihres neuesten Romans, Der Brand?
Ja, ich finde, das ist so ein bisschen das Lebensthema von Daniela Krien, obwohl es ihr in erster Linie doch um etwas anderes geht, nämlich um die Liebe, die einem älteren Ehepaar so ein bisschen abhanden gekommen ist. Also im Mittelpunkt stehen hier Rahel und Peter. Die sind seit fast 30 Jahren verheiratet. Sie haben 2 Kinder großgezogen. Sie ist Psychotherapeutin und er Germanistikprofessor an der TU Dresden. Die beiden schätzen einander sehr, aber das noch echte Liebe genannt werden kann, die verschwand dann doch eher langsam, aber es gab dann auch einen richtigen Knacks. Und zwar dadurch, dass Peter an der Uni unvermutet in eine Gender-Diskussion reingezogen wird, als er nämlich eine Studentin mit Frau Olivia P. anspricht, ja, so muss man es dann sagen. Als er sie also als Frau anspricht, bricht Chaos im Seminar aus. Er wird heftigst kritisiert, da sich diese Olivia P. als nicht-binärer Mensch empfindet. Peter weiß gar nicht, wie ihm geschieht und erzählt seiner Frau Rahel davon. Doch die, ganz Therapeutin, nimmt diese Olivia vor Peter ein bisschen in Schutz. Ja, und dann nimmt der Konflikt an der Uni richtig Fahrt auf. Und dazu hören wir einen Ausschnitt gelesen, eben von der Schauspielerin Dagmar Manzel.
Und dann löste Olivia P. in den sozialen Netzwerken einen Shitstorm aus. Anfangs reagierte Peter mit beinahe unbeteiligter Verständnislosigkeit. Nicht nur, dass er sich nicht wehrte, er äußerte sich gar nicht zu all dem, was auf Facebook, Twitter und Co. losgetreten worden war. Doch er unterschätzte die Dynamik des Geschehens. Bald hingen in den Gängen der Uni Plakate mit seinem Konterfei und aus dem Zusammenhang gerissenen Sätzen, die Peter in seinen Vorlesungen und Seminaren gesagt hatte. Im Gespräch mit der Dekanin und dem Prodekan der Fakultät warfen diese ihm einen ungeschickten Umgang mit Olivia P. vor. Seine Bemerkung, sie stünde als Frau in der Liste, sei eine unnötige Provokation gewesen und der Protest der jungen Leute in einer Demokratie völlig legitim. Auf dem Weg zu einer diskriminierungsfreien Sprache seien alle gefordert. Peter solle sich in Zukunft klüger verhalten und Gras über die Sache wachsen lassen. Aber weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist? Hatte er mit müder Stimme gefragt und die Antwort gleich hinzugefügt, dass du mir in den Rücken gefallen bist.
Ja, in den Rücken gefallen. Die sehr vernünftige Rahel, die hat einfach nur ja so gesagt, na ja, komm, nimm's nicht so schwer. Wer weiß, was diese Olivia P. alles erlebt hat. Aber das hat ihren Mann Peter sehr gekränkt und er zieht sich daher noch mehr von Rahel zurück. Ein Sommerurlaub soll jetzt Klarheit bringen, ob es noch eine Zukunft für die beiden gibt. Die beiden hatten eigentlich ein Ferienhaus in den Bergen gebucht, doch das ist kurz vor ihrer Ankunft abgebrannt. Und dieser Brand bringt jetzt alles ein bisschen durcheinander. Kurz darauf kommt dann ein Anruf von Ruth, der Freundin von Rahels verstorbener Mutter. Ruths Mann Viktor hatte einen Schlaganfall, sie will ihn in die Reha begleiten. Haus und Hof in der Uckermark stehen jetzt leer und Ruth fragt, ob Rahel und Peter auf Haus und Tiere aufpassen könnten. Rahel sagt zu, wie so oft, übrigens ohne Peter zu fragen. Und dann fahren sie tatsächlich hin und verbringen 3 Wochen auf diesem Hof, der recht einsam gelegen ist, mit verschiedenen Tieren bestückt und in sehr schöner Umgebung liegt.
Und wahrscheinlich verbunden zumindest mit der latenten Hoffnung, dass sich die Bindung wieder festigen könnte, auch wenn ja die Vorzeichen nicht gerade günstig stehen.
Ja, diese Hoffnung hat vor allen Dingen Rahel. Und es ist sehr spannend zu erleben, was da zwischen den beiden geschieht. Es ist so ein vorsichtiges Umkreisen und Herantasten. Manchmal kommt es auch zu Streitereien. Es geht ja wirklich um viel, um ihre gemeinsame Zukunft. Bei einem Spaziergang nimmt Rahel dann allen Mut zusammen und fragt Peter direkt.
Willst du eigentlich noch mit mir zusammen sein? Jetzt ist es raus. Der Hohlweg ist an dieser Stelle so tief, dass die Böschungen zu beiden Seiten keinen Blick auf die dahinterliegende Landschaft zulassen. Die Äste der Bäume wachsen über ihnen zusammen und bilden ein dichtes Dach. Er schaut sie erschrocken an. Dann lässt er den Kopf sinken. Das ist eine einfache Frage, Peter. Die solltest du beantworten können. Sein Blick trifft sie. Und du? Hättest du zu jedem Zeitpunkt unserer Ehe eine klare Antwort auf diese Frage gehabt? Sie zögert, sieht 2 Mücken auf ihrem Arm und schlägt blitzschnell zu. Komm, lass uns weitergehen, sagt er und läuft los. Ich will mich nicht von dir trennen, Rahel, aber auf die Weise, wie du es brauchst, kann ich derzeit nicht mit dir leben. Auf welche Weise meinst du denn? Auf die vollumfängliche. Was soll denn das heißen? Fragt sie scharf und stellt sich ihm erneut in den Weg. Er weicht zurück. Du weißt genau, was ich meine. Ja, sie weiß es, doch sie wird ihm das Aussprechen nicht ersparen. Von ihren Klienten verlangt sie das Benennen des Problems, mit dem sie gekommen sind. Was sprachlich nicht geformt werden kann, wird ganz sicher nicht gelöst. Das gilt auch für Peter. Ich kann nicht mehr mit dir schlafen, sagt er. Die darauf folgenden Erklärungen hört sie sich schweigend an. Die ganze Sache mit Olivia P., das Spießrutenlaufen an der Uni, der Hass, die Vulgarität, das alles habe ihn zutiefst erschüttert. Und als er angeschlagen nach Hause gekommen sei, sei er von ihr verhöhnt worden und etwas in ihm sei zerbrochen.
Tja, das lässt dann tief blicken und klingt auch schon so, als wäre diese Geschichte mit der Gender-Debatte ja dann nur der letzte Tropfen gewesen.
Ja klar, so ist es. Also es geht um mehr. Und man muss schon sagen, die beiden sind schon sehr unterschiedlich. Also er ist so eher vorsichtig, so ein bisschen verzagt. Und sie ist die Macherin, die Entscheiderin, oft über seinen Kopf hinweg, muss man dazu sagen. Und die Frage ist ja, ziehen sich Gegensätze an oder stoßen sie sich doch nach all den Jahren ab? Also der Ehekonflikt wird hier sehr schön reflektiert, finde ich. Und darüber hinaus geht es aber in dem Roman noch um viele andere Themen. Also dieser Viktor sieht nach seinem Schlaganfall keinen Sinn mehr in seinem Leben, da er nicht mehr künstlerisch tätig sein kann. Er ist Bildhauer. Es geht dann noch um den Sohn von Rahel und Peter, der sich in der Bundeswehr verpflichtet hat als Gebirgsjäger, um unser Land zu verteidigen, womit die Eltern Schwierigkeiten haben und sie sagen dann auch, keiner wird's dir danken. Es geht dann noch um die Tochter, die sich oft als Opfer fühlt und recht ichbezogen ist und dann gibt's noch viele andere Themen mehr. Also es ist ein psychologisch sehr vielschichtiges Buch und das von Dagmar Mansel, finde ich, hier sehr einfühlsam gelesen wird.
Wir haben sie ja 2-mal gehört, tatsächlich eine Sprecherin, die sehr konzentriert arbeitet, sehr bei sich oder sagen wir mal bei dem Text ist, ohne jede Pose und auch keine Überdramatisierung, sodass wirklich ein ganz langsamer Fluss entsteht, dem man wirklich sehr gut folgen kann.
Ja, ich finde, sie liest so, dass ich wirklich sehr gebannt war. Sie versteht es durch so ganz leichte Nuancen in der Stimmführung, Stimmungen lebendig werden zu lassen. Also Ängste, Wut, Hilflosigkeit, das ist alles sehr schön. Dann tauchen auch wieder so ironische Momente auf. Also ich habe das sehr gerne gehört. Das Ende ist übrigens natürlich offen. Für mich gibt es aber doch einen leichten Hoffnungsschimmer für die beiden. Es ist insgesamt, finde ich, ein sehr guter, sehr vielschichtiger und dabei auch sehr leicht les- und hörbarer Roman.
Jetzt machen Sie neugierig, wie das mit dem Hoffnungsschimmer gemeint ist bei Ihnen. Also hören, es geht um Daniela Krien, Der Brand. Darüber haben wir gesprochen mit der Sprecherin Dagmar Mansel. 4 CDs sind das, 5 Stunden 20 Minuten Hörzeit. Zum Preis von 22 € ist dieses Hörbuch beim Diogenes Verlag erschienen.
Und ich freue mich übrigens sehr, dass Dagmar Mansel und Daniela Daniela Krien zusammen in der Hörbuchnacht während der Frankfurter Buchmesse unsere Gäste sein werden. Diese Hörbuchnacht findet diesmal am Buchmessen Donnerstag statt, nämlich am 21. Oktober ab 20 Uhr. Diesmal nicht im Sendesaal wie gewohnt, sondern in der Festhalle der Frankfurter Messe. Da sitzt man auch schön luftig, sag ich mal, also wichtig wegen Corona. Weitere Gäste sind da noch Gesine Zukrowski, Elke Heidenreich und andere. Und weitere Infos gibt es unter hr2.de.
Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und darin kommen wir jetzt zu der österreichischen Schriftstellerin Eva Menasse, vielfach ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Hölderlin-Preis, mit dem österreichischen Buchpreis. Sie war Mainzer Stadtschreiberin. Und weil sie auch als Essayistin in Erscheinung tritt, zuletzt immer häufiger, da wurden auch diese Arbeiten belobigt, zum Beispiel mit dem Ludwig-Börne-Preis. Sie lebt seit über 20 Jahren in Berlin und gerade ist ihr neuer Roman Dunkelblum erschienen. Wir haben ihn hier in HR2 schon vorgestellt, möchten aber auch die Chance nutzen, auf ein Werk hinzuweisen, das als Buch 2017 erschien. Tiere für Fortgeschrittene, so der Titel. Es wurde jetzt als Autorinnenlesung bei Roof Music Tacheles neu herausgegeben und Ulrich Sonnenschein hat sich das Hörbuch angehört und er lässt die Autorin zu Beginn erstmal selbst zu Wort kommen.
Auf der Suche nach Nahrung werden Bienen und Schmetterlinge auch an ungewöhnlichen Plätzen fündig. Weil sie nährstoffreiches Wasser trinken, sitzen sie oft an Regenpfützen. Wie ein Foto eines in Puerto Rico forschenden Ökologen belegt, setzen sie sich sogar auf den Kopf von Krokodilen, um deren salzige Tränen aufzusaugen.
Es sind die etwas anderen Tiergeschichten, die Eva Menasse ihren 6 Erzählungen voranstellt. Vielleicht auch deshalb, weil Tiere im Folgenden kaum noch eine Rolle spielen. Ja, es kommt eine Schildkröte vor, die aussieht wie E.T., ein totes Reh oder ein verzweifelter Stoffaffe, aber hauptsächlich geht es um Menschen, um Kleinfamilien, Zweierbeziehungen oder eine intellektuelle Kommune. Es geht um soziale und emotionale Zusammenhänge, um die kleinen alltäglichen Missverständnisse und den großen zwischenmenschlichen Knall. Der allerdings bleibt meist außen vor, obwohl man sicher weiß, dass er geschehen wird, nach dem Ende des Textes. Denn diese Geschichten sind keine glücklichen.
Ihr Jugendfreund Martin ist gestorben und Tom, die Frau, die auf einem Männernamen besteht, sitzt ratlos am Computer und bucht einen Türkei-Urlaub mit Wasserrutschen. Die Herbstferien stehen ins Haus. In 8 Wochen werden sich die Kinder nicht mehr daran erinnern können, dass Tom an diesem Abend ein bisschen geweint und sich an Papas Schulter versteckt hat.
Der Urlaub, den Tom gerade bucht, wird zum Desaster. All-inclusive, außer Entspannung. Die Patchwork-Familie gibt die Anspannungen, unter denen Tom selbst steht, postwendend zurück. Glückliche Familienverhältnisse, so der Eindruck, der aus dieser kleinen Sammlung entsteht, gibt es ohnehin nur auf Zeit. So wie in der Gruppe ausgewählter Denker, die eine große, unausgesprochene Aufgabe lösen sollen und dazu auf Zeit zusammenleben. Doch die größte Aufgabe ist, so stellt sich schnell heraus, dieses Zusammenleben zu gestalten.
Niemand sei bisher auf die Idee gekommen, sie anzurufen. Ich meine, das Areal voll von hochbegabten Menschen und alle wissen, dass ich krank bin? Das werde ich mir merken. Wahrlich, da seien Sie mal sicher, da haben Sie etwas gut bei mir.
Wenn auch nüchtern im Ton, so sind die kurzen Tiergeschichten nicht nur beispielhaft für das nachfolgende menschliche Verhalten, sie werden in einem Fall sogar direkt gespiegelt, wenn Eva Menasse einen liebesverwirrten Autofahrer mit einem angefahrenen Reh konfrontiert. Die Vorlage dazu stellt sie der Erzählung voran.
Ein 55-jähriger Amerikaner hat an einer Schnellstraße im US-Bundesstaat Pennsylvania versucht, ein totes Opossum wiederzubeleben. Mehrere Autofahrer sahen, wie der Mann vor dem Tier niederkniete und es mit Gesten beschwor. Er soll sogar versucht haben, die Beutelratte mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung ins Leben zurückzuholen. Das Tier war allerdings schon geraume Zeit tot. Gegen den verhinderten Lebensretter ermittelt die Polizei nun wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit.
Eva Menasse liest auf ganz eigene Art. Wirken die ersten Sätze noch spröde und distanziert, so hört man sich doch schnell ein und ist vor allem durch die gleichbleibende Unaufgeregtheit gebannt. Bei jeder Pause braucht es wieder ein paar Minuten, bis dieser Effekt eintritt, dann aber fühlt man sich aufgehoben in dem ruhigen Fluss ihrer Sprache. Und nur ganz selten bricht aus dem feinen, kaum spürbaren österreichischen Akzent ein fremder idiomatischer Begriff hervor.
Wenn der Wirt sich endlich eine Zapfsäule installieren lasse, dann würde das auch den Umsatz heben. Und jetzt, wo er sogar investiere, müsse ihm doch daran gelegen sein, das Geld schnell wieder hereinzuholen. Man nennt das Rentabilität, du schircher Urmugel.
Vor allem aber besticht diese Geschichtensammlung durch zweierlei. Zum einen durch die genaue und offene Beobachtung der eigenen Familienverhältnisse, das schonungslose Aufdecken eigenen Fehlverhaltens. Und zum anderen durch die kleinen Blüten poetischer Illustration, die aus dem Text aufscheinen. Eva Menasse schafft es, so spannend zu erzählen, dass wir jeder Geschichte aufmerksam bis zum Ende folgen. Und dann, beim zweiten Hören, an Sätzen wie diesen kleben bleiben.
Wie ein zerbrechliches Gefäß trug sie sich selbst auf Irrwegen nach Hause. Als sie die Wohnungstür hinter sich schloss, zerbarst es. Sie lief in Samis Zimmer, warf sich auf sein Bett und ging ohne Gegenwehr unter. Das war kein grauer Schaum mehr, das war etwas viel Gefährlicheres, ein Sog in Richtung der uralten Katastrophen. Es war der erste und letzte Abschied gewesen, der sie unverhofft getroffen hatte.
Ulrich Sonnenschein besprach Eva Menasse, Tiere für Fortgeschrittene, als Hörbuch, als Autorinnenlesung. Ist dieses Hörbuch bei Ruf Music Tacheles erschienen. Eine MP3-CD ist das, 8 Stunden, knapp 9 Stunden Hörzeit und es kostet 12 €. Und Sie sind weiter dabei bei der Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und darin fischen wir ja auch stets eine schöne Entdeckung aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhörliteratur heraus. Heute geht es um Ute Krause, die Muskeltiere und die große Käseverschwörung. Ute Krause hat eine durchaus aufregende Biografie zu bieten mit Lebensstationen in der Türkei, in Nigeria, in Indien, den USA. Sie studierte Film- und Fernsehspiel, ist heute als Schriftstellerin, Illustratorin, Drehbuchautorin und Regisseurin erfolgreich, also ein großes Paket, das sie da beruflich pflegt. Und zwar so, dass es zumindest so wirkt, dass alles, dass wirklich alles, was sie anfasst, auch irgendwie Gold wird. Wie zum Beispiel ihre Kinderreihe über die Muskeltiere. Die ist seit Jahren ein Renner. Dorothee Meyer-Karwick, stellen Sie uns die Muskeltiere doch einmal vor, vor allem für all diejenigen, mich eingeschlossen, die noch nichts von Ihnen gehört haben.
Na sowas. Also die Muskeltiere sind 4 kleine Tierchen, 2 Mäuse, Pikandu und Ernie, genannt Pomme de Terre. Dann gehört da noch die hübsche weiße Rattendame Gruyère dazu und der Hamster Bertram von Backenbart. Und dieser Goldhamster stammt eigentlich so aus einer noblen Hamburger Villa und liebt Hörbücher und am liebsten die Hörspiele zu den Musketieren. Durch Zufall lernt er dann die anderen 3 Tiere kennen und zieht zu ihnen. Sie leben jetzt zusammen in einem kleinen Hamburger Feinkostgeschäft mit einer hervorragenden Käseabteilung bei Frau Fröhlich, die von ihren Untermietern allerdings nichts ahnen darf. Sie nennen sich jetzt Muskeltiere, also Bertram hat da irgendwas missverstanden. Und erleben zusammen viele Abenteuer. Sind wirklich schon etliche Folgen erschienen, ein paar haben wir schon vorgestellt. Und als Hörbuch werden sie alle von Andreas Fröhlich gelesen, besser gespielt. Und ich sag schon mal vorab, das macht sehr großen Spaß, dazu zu hören.
Und worum geht es jetzt in diesem neuen Abenteuer mit dem Titel »Die Muskeltiere und die große Käseverschwörung«?
Ja, es beginnt damit, dass der Käsespezialist Monsieur Albert aus Paris Frau Fröhlich viel zu viele Camemberts geliefert hat. 700 statt 70. Und die müssen jetzt, also die meisten davon, zurück nach Frankreich. Und dieser Geruch macht die Mäuse und die Ratte regelrecht verrückt. Und die Maus Pikandu kann sich dann nicht zurückhalten, schlüpft nachts in eine Kiste, frisst sich voll und schläft ein. Und am nächsten Morgen suchen ihn die anderen, doch die Kiste mit Pikandu ist schon im Lieferwagen von Monsieur Albert. Was jetzt tun? Die anderen 3 haben eine Idee. Sie nagen einen Reifen an von diesem LKW, damit er platzt und Albert alle Kisten wieder ausräumen muss. So die Hoffnung. Gesagt, getan, aber Monsieur Albert lädt die Kisten dann nicht aus, sondern wechselt den Reifen. Was jetzt? Und dazu hören wir eben Ausschnitt, gelesen von Andreas Fröhlich.
Pomme de Terre, der die langen Gesichter der Freunde bemerkte, stieß sie sanft in die Seite. »Ich hab ne Idee, wie wir eventuell zu Pikandu kommen können«, murmelte er. »Wirklich? Na, worauf warten wir?« rief der Hamster leise, und Gruyère nickte ihre Zustimmung. kommt!« Der Mäuserich raste auf den Werkzeugkasten zu und sprang hinein, dicht gefolgt von Bertram. Gruyère erblasste. »Was um 100 Teufelskatzen?« zischte sie. Im gleichen Moment aber erhob sich Albert, um sich zu strecken, und Gruyère blieb nichts anderes übrig, als ebenfalls in den Kasten zu springen. »Was soll denn das?« rief sie erschrocken. »Albert wird die Werkzeugkiste und den alten Reifen gleich in den Kofferraum tun«, erklärte Pomme de Terre. »Und schon sind wir im Wagen. Es läuft immer so. Ich kenne mich da aus. Wegen meinem Cousin vierten Grades, der in der Autowerkstatt wohnt.«
Genau so passiert es dann auch und so reisen sie dann alle zusammen nach Paris.
Was dann mutmaßlich zu einer Menge von Abenteuern führen wird, käseintensiven Abenteuern wahrscheinlich, oder was erleben sie alles in Paris?
Ja, sie landen zunächst in der Käserei von Monsieur Albert und da lernen sie dann die Maus Filou kennen, deren Familie seit Generationen als geheimer Käsetester von Monsieur Albert arbeitet. Der stellt ihnen immer von jeder Charge so ein bisschen Käse hin und je nachdem, wie schnell dieser Käse dann weg ist, weiß er, wie gut sein Käse ist. Doch Alberts kleine Käserei ist bedroht. Ein Konzern will die Manufaktur aufkaufen. Und Monsieur Ferraud, der den Kauf einfädeln soll, der schreckt jetzt auch vor fiesen Tricks nicht zurück. Eines Nachts zerbrechen beispielsweise Einbrecher die Fenster der Käserei, dringen ein und gießen irgendwas in diesen Käsebrei, der ihn dann ungenießbar macht. Und in einer anderen Nacht, Hamster Bertram ist gerade wach und sieht sich auf dem Schreibtisch von Monsieur Albert um, hört er ein Rascheln und Quietschen und sieht huschende, dunkle Gestalten.
»Ratten«, durchfuhr es Bertram, und so schnell er konnte, kletterte er vom Schreibtisch. Er raste mit gezücktem Degen aus dem Büro und musste hilflos zusehen, wie jemand durchs zerbrochene Fenster immer mehr Ratten aus einem Sack in die Halle schüttelte. Hätte Albert doch nur die kaputte Scheibe reparieren lassen. Er überlegte, ob er die Ratten angreifen sollte, doch es waren einfach zu viele. Er musste seine Freunde und Filou warnen, und zwar sofort. Doch er kam nicht weit. 4 Ratten hatten ihn entdeckt und schnell umzingelt. Bertram stieß noch einen lauten Hilfefiepser aus, da stürzten sich die Ratten auch schon auf ihn. Filou und die anderen waren sofort wach, griffen nach ihren Degen und eilten in die Richtung, aus der Bertrams Hilferuf gekommen war. Filou erkannte die ungebetenen Gäste und schrie, »Mon Dieu! Die Schwarzfußratten! Die sind die bloß hier reingekommen!« Pomme de Terre deutete zum Fenster, hinter dem gerade der Sack verschwand. »Ich vermute, dieser Monsieur Ferraud hat da wieder seine Finger im Spiel. Los, Freunde!« Pomme de Terre zückte tapfer seinen Degen und stürzte auf die Bande zu. »Aber wir haben keine Chance!« jammerte Picandou, der als letzter folgte und zusah, wie die Ratten Pomme de Terre überwältigten. Gruyère, die dem Mäuserich dicht auf den Fersen war, rief todesmutig, »Lass die beiden sofort los! Und zwar hopp, hopp!« Und dann geschah etwas Überraschendes. Die Schwarzfußratten, eine saß auf Bertrams Bauch, die andere hielt ihn an den Pfoten fest, wandten sich um und erstarrten, als sie Gruyère erblickten. Sie gaben Bertram und Pomme de Terre frei und traten respektvoll einen Schritt zurück.
Tja, wie kann das denn sein? Es stellt sich heraus, dass die Anführerin der Ratten, der weißen Ratte Gruyère, zum Verwechseln ähnlich sieht.
Dann löst sich ja das schon mal auf. Aber das ist bestimmt noch nicht das Ende der Geschichte.
Nein, natürlich nicht, denn die 4 Muskeltiere und Filou müssen ja noch die Käserei retten. Und sie erkennen zum Beispiel, dass die schöne Madame Minou Bisou, die sich an Albert heranmacht, für den fiesen Monsieur Ferraud arbeitet. Dann gibt es noch einen gefräßigen Kater zu bändigen. Aber klar, am Schluss retten sie dann Monsieur Alberts Käsemanufaktur und können endlich zurück nach Hause, nach Hamburg. Und am Schluss verliebt sich dann Monsieur Albert dann auch noch in die Bäckerin von nebenan. Er macht ausgezeichneten Käse, sie ein hervorragendes Baguette. Das passt natürlich ganz hervorragend zusammen.
Ja, und Geschichte und Interpret, also Andreas Fröhlich, passen offensichtlich auch sehr gut zusammen. Ich höre bei seiner Stimmführung und der Art, wie er das anschlägt, mit welchem Ton, da richtig schon die nagenden und gefräßigen Ratten und Mäuse.
Ja, genau. Also er kann sich hier stimmlich wunderbar ausleben, mit Hamburger oder auch französischem Akzent sprechen und wechselt da ganz schnell hin und her. Er gibt jedem Tierchen und auch den Menschen so einen ganz eigenen Charakter und ganz eigene Gefühlslagen. Und er wird mit den Worten zitiert auf dem Hörbuch, dass er sich immer besonders auf die Geschichten der Musketiere von Ute Krause freue. Ja, das ist natürlich Werbung, aber ich kann es auch verstehen, weil die Geschichten sind wirklich spannend und lustig. Und man lernt immer auch ein bisschen was dabei über das Leben der Tiere und hier zum Beispiel auch über die Herstellung von gutem Camembert. Und das ist ja auch nicht schlecht.
Keinesfalls, nein, das ist doch ein großes Surplus. Dankeschön, Dorothee Meyer-Kawick. Sie besprachen Ute Krause, die Muskeltiere, mit dem Sprecher Andreas Fröhlich. 3 CDs, knapp 4 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 15 Euro ist dieses Hörbuch bei CBJ Audio erschienen. Und es gibt auch eine Altersempfehlung. Und die heißt Ab 7 Jahren. Das war's für heute. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Kawick
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.